Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die klimaschädlichen Braunkohlekraftwerke sollen vom Netz. Dafür steht seit gestern auch der Fahrplan. Das letzte Kraftwerk soll spätestens 2038 abgeschaltet werden. Dabei stockt der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland. Wo kommt also zukünftig unser Strom her? Das klären wir gleich. Außerdem geht es bei uns heute um ein Glyphosatverbot in Luxemburg, um die Abwassernetze in Hamburg und um Soja aus Brasilien und die Frage, ob wir mit unserem Soja-Drinks und Tofu-Schnitzeln nicht vielleicht ungewollt den Regenwald vernichten. Im Verbrauchertipp geht es dann um vergessene Bankkonten und wie Erben sie finden können. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Das Ziel ist klar. Wenn Deutschland seine selbst gesteckten Klimaziele irgendwie erreichen will, dann müssen die CO2-Emissionen so schnell wie möglich sinken. Eine wichtige Rolle dabei spielen Kohlekraftwerke. Um deren Abschaltung wurde lange gerungen. In einer langen Nachtsitzung wurde dann gestern in den frühen Morgenstunden der Fahrplan dafür festgeklopft. Das erste Kraftwerk soll noch in diesem Jahr abgeschaltet werden. Was das für die Energiewende bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Volker Quaschning. Er ist Professor für regenerative Energien an der Hochschule für Technik und Wissenschaft in Berlin und prominentes Gesicht der Initiative Scientists for Future. Herr Quaschning, das erste Kraftwerk, ich habe es gerade gesagt, bis Jahresende soll es abgeschaltet werden, das allerletzte dann 2038. Ist das ein gutes Signal für Klimaschutz und für die Energiewende?
Die Kohleverstromung macht in Deutschland ja so um die 30% der Treibhausgasemissionen aus. Das heißt, es ist ein Baustein, einer unter vielen. Wir müssen natürlich auch im Verkehr das entsprechend reduzieren oder auch im Wärmebereich. Aber bei der Kohleverstromung geht es natürlich am einfachsten, nicht? Also man muss einige hundert Kraftwerke abschalten, dann hat man diesen Bereich und Ersetzen dann eingespart. Im Verkehrsbereich geht es um 40 Millionen Autos, ist natürlich noch ungleich schwerer. Und das zeigt aber auch, dass man diese einfachen Aufgaben eigentlich auch deutlich schneller erledigen müsste. Wir wissen, dass wir in Deutschland bis 2040 eigentlich komplett klimaneutral sein müssten. Und wenn wir dann 2038 erst schon mal die einfachen Aufgaben erledigt haben, na, wie lange brauchen wir dann noch für die komplexen Aufgaben, kommt viel zu spät und wird dazu führen, dass wir sämtliche Klimaschutzziele damit dann auch in Deutschland reißen.
Naja, man könnte aber dann ja doch sagen, zumindest steigt jetzt durch diesen Fahrplan der Druck, dass wir die erneuerbaren Energien zumindest mal ausbauen. Oder wie sehen Sie das?
Naja, erstmal geht ja noch ein neues Kohlekraftwerk ans Netz, das hat man ja auch vereinbart. Also es wird immer nur gesprochen, dass wir jetzt welche abschalten, dafür kommt ein neues dazu. Das heißt, am Anfang ändert sich ja erstmal noch gar nicht so viel. Die wirklichen Abschaltungen, die vereinbart sind, die kommen relativ spät in diesem Fahrplan, viel, viel zu spät. Ja, und gar kein Bestandteil der Vereinbarung war ja, wie man das Ganze ersetzen soll. Das heißt, man hat zwar einen Abschaltplan, aber gar keinen Einschaltplan parallel dazu erarbeitet. Das heißt, der Ausbau der Solar- und Windenergie erfolgt in Deutschland so langsam, dass es nicht mal gelingen wird, die wegfallenden Kernkraftwerke, die ja auch noch abgeschaltet werden, zu ersetzen, geschweige denn die Kohlekraftwerke. Da bräuchten wir irgendwo den Faktor 4 bis 5 mal mindestens beim Zubau und darüber wurde ja gar nicht geredet. Das heißt, wir haben jetzt einen Abschaltplan. Wir werden die ersten Kraftwerke abschalten, dann auch relativ spät, aber es kommt gar nichts dazu an Solar- und Windenergie, zumindest mal nichts in nennenswerten Umfang und dann wird es natürlich auch wirklich schwierig, irgendwelche CO2-Ziele einzuhalten. Wir gehen davon sogar aus, dass in den nächsten 2, 3 Jahren die Emissionen vielleicht sogar wieder ansteigen.
Wo stockt es denn besonders beim Ausbau der Erneuerbaren?
Na, erstmal hat man im Gesetz für erneuerbare Energien Ziele festgelegt, die einfach über einen Dreisatz ausgerechnet viel zu niedrig sind, um überhaupt das ersetzen zu können, was wegfallen wird bei der Kohle- und beim Atomenergieausstieg. Das heißt, wenn ich etwas wegstreiche, muss ich natürlich in der gleichen Menge dann irgendwas Neues dazu bauen, damit es irgendwo passt. Das Erste, was man machen müsste, ist erstmal ehrlich sein und sagen, okay, wir müssen diese Zahlen dringend anpassen. Also das heißt, den Ausbau der Solar- und Windenergie auch vom Ziel her erstmal deutlich nach oben schrauben. Und dann haben wir im Bereich der Solarenergie einen Haufen Hürden und Hemmnisse. Wir haben jetzt letztes Jahr eine Studie rausgebracht, wo wir 50 gesetzliche Hürden und Hemmnisse definiert haben, die den Solarenergiezubau niedrig halten. Im Windenergiezubau hat man die Gesetze so gemacht, dass man auch die Akzeptanz beschädigt hat für den Ausbau der Windenergie. Das heißt, da ist es immer schwieriger, auch Windkraftanlagen zu errichten. Und diese Baustellen, die ist man gar nicht angegangen. Das heißt, wir haben es weiterhin schwer, Solar- und Windräder aufzubauen, wollen aus der Kohle aussteigen und das passt nicht zusammen.
Sie haben eben gerade schon mal ganz kurz die Kernkraftwerke angesprochen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer hat jetzt im Zusammenhang mit dem Kohleausstieg ja auch die Atomkraft wieder ins Gespräch gebracht. Wäre das denn nicht in Sachen Klimaschutz auch eine mögliche Lösung oder zumindest eine Notlösung? Über die Risiken der Kernkraft müssen wir jetzt hier gar nicht groß reden, aber die machen ja eben tatsächlich keine CO2-Emissionen.
Das ist wieder so ein schöner, nicht zu Ende gedachter Vorschlag. Also die Kernenergie deckt derzeit in Deutschland noch 3% des Endenergieaufkommens. Ja, also wir müssen um die 80% ist Öl, Kohle und Gas, also fossile Energien. Das heißt, diese 80% müssen wir ersetzen und da werden uns 3% Kernenergie nicht wirklich weiterhelfen. Wenn die Kernenergie eine Lösung sein sollte, dann müssten wir 30, 40 neue Kernkraftwerke bauen, dann möglichst in Bayern, weil da haben wir natürlich die schöne Situation, dass da die Mindestabstände für Kernkraftwerke kleiner sind als für Windräder. Und mal gucken, was dann der Herr Söder dazu baut. Ich glaube, das ist ein rein populistischer Vorschlag, der nicht wirklich ernst gemeint ist.
Drohen denn jetzt, so wie Sie das sehen, tatsächlich auch Versorgungslücken? Müssen wir tatsächlich damit rechnen, dass es vielleicht Stromausfälle gibt, weil wir gar nicht genug Strom haben werden?
Na, momentan natürlich erstmal nicht. Also wir haben in Deutschland ja derzeit viel zu viel Strom. Wir exportieren sehr große Strommengen ins Ausland. Das heißt also, wenn jetzt etwas wegfällt, dann werden erstmal die Exporte ins Ausland zurückgehen. Deswegen wäre ich jetzt die nächsten Jahre dann relativ entspannt. Nur wenn man halt 2030, 35 dann große Mengen abschalten will und wenn wir bis dahin weiterhin die Energiewende so langsam machen, dann wird das einfach nicht funktionieren. Das heißt, es wird keinen Stromausfall gehen, sondern dann wird man vielleicht irgendwann diskutieren und sagen, okay, wir können leider nicht abschalten, weil wir es nicht hinbekommen haben, Windenergie in Deutschland aufzustellen. Und dann können wir natürlich sämtliche Klimaschutzversprechungen überhaupt noch mehr in die Tonne treten wie bisher. Das heißt, das müssen wir lösen und zwar möglichst schnell, wenn wir Klimaschutz erreichen wollen. Die Lichter werden nicht ausgehen, aber wir werden sämtliche Klimaschutzziele reißen und uns wirklich lächerlich machen weltweit mit dem, was wir hier tun.
Professor Volker Quaschning, Experte für regenerative Energien von der Hochschule, für Technik und Wissenschaft in Berlin. Danke für das Gespräch.
Danke auch.
Es gibt Themen, da kochen bei Umwelt- und Naturschützern ziemlich schnell die Emotionen hoch. Kernkraft ist sicherlich ein so ein Thema, Glyphosat ein anderes. Da wurde erbittert in den letzten Jahren über ein Verbot gestritten. Auf europäischer Ebene konnte man sich darauf bisher nicht einigen. Jetzt macht Luxemburg Druck und verbietet die Anwendung von Glyphosat im nationalen Alleingang. Und zwar schon zum Ende dieses Jahres. Tonja Koch berichtet.
Der Grundsatzbeschluss der Luxemburger, aus Glyphosat auszusteigen, wurde bereits vor gut einem Jahr gefällt. Die Regierung aus Liberalen, Grünen und Sozialisten hatte sich im Koalitionsvertrag darauf verständigt. Und Landwirtschaftsminister Romar Schneider von den Sozialisten hat nun gestern die Details der Ausstiegsregel bekannt gegeben. Demnach wird es bis Mitte des Jahres eine Art Übergangsphase geben. Bis dahin dürfen die Restbestände an glyphosathaltigen Unkrautvernichtungsmitteln verkauft werden, ohne dass neue Ware in die Regale geräumt werden darf. Bis Ende des Jahres darf das Pestizid dann noch auf den Feldern ausgebracht werden und zum Stichtag 31. Dezember 2020 ist dann endgültig Schluss. Landwirte, die sich verpflichtet haben, bereits jetzt auf den Unkrautvernichter Glyphosat zu verzichten, werden mit Prämien belohnt, sagte Landwirtschaftsminister Schneider gegenüber den Kollegen von Radio Luxemburg. Für Ackerland wird es 30 Euro pro Hektar geben, für Weinbauflächen 50 und schließlich 100 Euro Hektarprämien für die Obstbauern. In vielen Veranstaltungen hatten Umwelt- und Landwirtschaftsministerium im vergangenen Jahr den Kontakt zu den Bauern gesucht und diese Gesprächsoffensive hat sich offensichtlich ausgezahlt. Von etwa 1000 Betrieben, die bislang bereits an einem Prämienprogramm teilnehmen, das für Landschaftspflege aufgelegt wurde, haben sich inzwischen mehr als die Hälfte bereit erklärt, jetzt schon keine glyphosathaltigen Pestizide mehr auf ihren Äckern einzusetzen. Darüber hinaus haben sich nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums sämtliche luxemburgischen Winzer dazu verpflichtet, die Quote läge bei 100%. Die Luxemburger hatten sich lange dafür eingesetzt, Glyphosat auf europäischer Ebene zu Fall zu bringen. Im November 2017 wurde von der EU die Zulassung des Unkrautvernichtungsmittels für weitere 5 Jahre bis Dezember 2022 verlängert. Es war auf europäischer Ebene nicht gelungen, eine Mehrheit für ein Verbot zustande zu bringen. Roman Schneider.
beim Wort über die Autorisationen.
Wir waren zwischenzeitlich 9 Länder, die dagegen gestimmt hatten, darunter Belgien und Frankreich.
Zum Beispiel Belgien, Frankreich.
Gescheitert war ein europäisches Verbot vor gut 2 Jahren in erster Linie an der deutschen Haltung. Der damalige deutsche Landwirtschaftsminister Christian Schmidt, CSU, hatte sich über den Beschluss der Großen Koalition hinweggesetzt und entgegen der Absprache für eine Zulassungsverlängerung für Glyphosat in der EU gestimmt. Nicht nur die luxemburgische Umweltministerin Carol Dieschburg war von diesem Vorgehen enttäuscht.
Wir haben den letzten Kampf trotz massiven Einsatz verloren. Wir wissen, Deutschland war damals eingeknickt, leider Gottes.
Das in Luxemburg bald greifende Anwendungs- und Verkaufsverbot für Glyphosat gilt für alle, auch für Hobbygärtner und die Bahn, die lange Zeit ihre Gleisränder damit von Unkraut freihielt.
Luxemburg verbietet Glyphosat. Informationen waren das von Tonia Koch. Bei einem Starkregen, da regnet es zwar nicht 40 Tage und 40 Nächte, wie damals angeblich bei der Sintflut, trotzdem kommt dabei dann in wenigen Stunden so viel Wasser zusammen, dass manchmal ganze Stadtteile, aber auf jeden Fall massenhaft Keller überflutet werden und vor allem auch die Kanalisation dort an ihre Grenzen kommt. Verschärft wird das Ganze noch dadurch, dass in vielen Städten ein Großteil der Flächen bebaut oder durch Straßen und Wege versiegelt ist. Die Stadt Hamburg hat deshalb schon vor Jahren damit begonnen, seine Abwassersiele auf die Zukunft vorzubereiten, denn es soll häufiger Starkregen geben. Jetzt wurde der letzte Teil fertiggestellt. Axel Schröder hat sich das Ergebnis angeschaut.
Nathalie Leroy trägt Bauhelm und Sicherungsgurt. Gleich will die Chefin von Hamburg Wasser, dem städtischen Wasserversorger, in den Untergrund klettern. 3 Jahre lang wurde unter der Bismarckstraße in Hamburg-Eimsbüttel, einer der zentralen Abwasserkanäle, ein sogenanntes Siel ausgebaut. Jetzt wird das Projekt abgeschlossen.
Wir haben eine zunehmende Versiegelung hier in der Stadt und tatsächlich nehmen Starkregenereignisse sehr, sehr viel zu. Und für uns war sehr wichtig, die Kanalisation zu erweitern. Dafür haben wir große Transportsiele, Autobahnen sozusagen unter der normalen Kanalisation geschaffen. Das ermöglicht das, dass wir eine größere Kapazität haben, viel mehr Abwasser fließen kann. Und vor allem damit können wir die Überläufe in die Gewässer tatsächlich dann sehr, sehr stark reduzieren, zum Beispiel hier in den Isebeck-Kanal. Deswegen war es für uns so wichtig.
Nicht nur in den mitten durch ein Wohngebiet laufenden Isebeck-Kanal, auch in die Alster und die Elbe werden bei heftigen Regenfällen Fäkalien geschwemmt. Immer dann, wenn die alten Siele die Wassermassen nicht mehr aufnehmen konnten, flossen diese über sogenannte Überläufe in die Gewässer der Stadt und nicht mehr ins Klärwerk auf der südlichen Elbseite, erklärt Nathalie Leroy.
Im Isebeck-Kanalbereich hier haben wir früher ungefähr 3 bis 5 Überläufe gehabt pro Jahr. In Zukunft, nach Abschluss dieser Maßnahmen, werden es voraussichtlich nur noch ein Überlauf alle 3 bis 5 Jahre sein. Insofern eine sehr starke Reduzierung. Und wir haben es ähnlich gemacht in den letzten 30 Jahren über andere Programme, was die Alster angeht, die Elbe und die Bille.
In den letzten 30 Jahren sind 10 neue Rückhaltebecken und über 25 Kilometer Transportsiele entstanden. Heute steht bei Starkregen eine Speicherkapazität von über 200.000 Kubikmetern Wasser zur Verfügung, um den Druck in der Kanalisation abzupuffern. 5 Minuten später klettert Nathalie Leroy durch eine runde Gullideckelöffnung 5 Meter tief hinunter ins neue Überlaufbauwerk in der Bismarckstraße. Ganz ohne Überlaufsysteme funktionieren auch die neuen Hamburger Siele nicht. Unten angekommen warten schon Hamburgs grüner Umweltsenator Jens Kerstan und der Projektleiter des Sielausbaus in der Bismarckstraße, Carsten Gottschlich.
Wir ersetzen ja in diesem Bereich das alte Siel. Das hatte ungefähr 1 Quadratmeter Querschnittsfläche. Das neue hat ungefähr die doppelte Fläche. Das heißt, wir haben in diesem Abschnitt etwa 1000 Kubikmeter mehr Volumen geschaffen in dem Moment.
Die neu geschaffenen Siele, sagt Umweltsenator Jens Kerstan, seien natürlich ein richtiger und zwingend nötiger Schritt. Aber in Zeiten des Klimawandels reiche diese immerhin 85 Millionen Euro teure Maßnahme nicht aus, so Kerstan.
Darum brauchen wir ein Programm zur Entsiegelung an den Stellen, wo das geht. Wir brauchen viel mehr Gründächer, die bei Starkregenereignissen für mehrere Stunden das Wasser zurückhalten. Und wir müssen im städtischen Raum, im öffentlichen Raum Flächen schaffen, Mulden schaffen, wo Wasser sich stauen kann vorübergehend und dann versickern kann, damit es nicht an anderen Stellen zu Überschwemmungen kommt, wo man es nicht gebrauchen kann.
Deshalb hat der Hamburger Senat die Fördersummen für Gründächer gerade verdoppelt auf maximal 100.000 Euro. Auch Nathalie Leroy von Hamburg Wasser unterstützt diesen Ansatz und macht klar, dass nicht nur der städtische Wasserversorger, sondern auch Grundstückseigentümer viel tun können, um Überschwemmungen vorzubeugen.
Ein Beispiel sind Gründächer und oder dann vor der Haustür, anstatt die Flächen zu versiegeln, zum Beispiel Rasengittersteine anzusetzen. Und damit kann das Regenwasser auch einfach direkt in den Boden abfließen.
Das Umdenken im Wasser- und Abwassermanagement scheint gerade in einer Stadt wie Hamburg besonders wichtig. Immerhin gibt es in der Hansestadt seit knapp 10 Jahren ein ambitioniertes Wohnungsbauprogramm. Seit 2011 wurden Baugenehmigungen für rund 96.000 Wohnungen erteilt und mit jedem Neubau werden dann meistens auch Flächen versiegelt, die vorher noch Regenwasser aufnehmen konnten.
Axel Schröder hat für uns aus dem Hamburger Untergrund berichtet. Zum nächsten Thema. Bilder von brennenden Regenwäldern im Amazonas gehen immer wieder um die Welt. Häufig gehen diese Brände zurück auf Brandrodungen, weil Platz für neue Farmen und Plantagen geschaffen werden soll. Das Ganze nennt man dann ganz hübsch abstrakt Entwaldung. Da stellt sich die Frage, können wir eigentlich Lebensmittel und Viehfutter aus Brasilien tatsächlich bedenkenlos nach Europa importieren? Oder machen wir uns dann vielleicht mit schuldig an der Vernichtung des Regenwaldes. Auf der Grünen Woche in Berlin wurde heute viel über Soja gesprochen und gestritten. Schließlich stammen immerhin 50% der weltweiten Sojaproduktion aus Brasilien. Darüber spreche ich jetzt mit unserer Kollegin Jule Reimer. Sie ist live vor Ort auf der Grünen Woche und ist unsere Brasilien-Expertin. Frau Reimer, der Verband der deutschen Sojaimporteure gibt ja Entwarnung und sagt, für unser Soja würde kein Regenwald vernichtet. Ist das wirklich glaubhaft?
Also die Rahmenbedingungen stimmen jedenfalls auf den ersten Blick, nämlich die Mitgliedsunternehmen des größten brasilianischen Soja-Exportverbands Aboive haben sich vor 10 Jahren dazu verpflichtet, bestimmte Kriterien für den Export in die EU einzuhalten. Und die klingen so, die hat der Präsident André Nasser hier in Berlin vor Journalisten erläutert.
Slavery alike labor is forbidden, right?
Unsere Verbandsmitglieder dürfen nicht bei Farmern einkaufen, denen sklavenähnliche Arbeitsverhältnisse vorgeworfen werden oder die in Konflikte mit indigenen Gemeinschaften verwickelt sind. Was die Umwelt, Entwaldung angeht, gilt für uns das Amazonas-Soja-Moratorium. Kein Einkauf von Soja, das von Flächen im Amazonas stammt, die nach 2008 abgeholzt wurden.
Denn damals herrschte eben auch große Empörung, weil Entwaldung und Vertreibung sehr stark zugenommen hatten. Und es wurde dann erst unter der Arbeiterpartei Präsident Lula, Präsidentin Dilma Rousseff besser.
Wie lässt sich denn überprüfen, ob das Soja tatsächlich nur aus Gebieten kommt, das vor diesem Stichtag, vor diesem Termin gerodet wurde?
Also zum Beispiel die Umweltbehörde IBAMA, die gibt die Koordinaten der gerodeten Flächen mit Zeitangaben an den Verband der Soja-Exporteure weiter und die Regionen melden auch eben entsprechende Entwaldungen.
Die deutsche Sojabranche hält dieses Abkommen ja für ein gutes Mittel gegen die Entwaldung im Amazonasbecken. Kann man das tatsächlich so sagen?
Also es ist auf jeden Fall ein wichtiger Beitrag gewesen. Greenpeace bestätigt das auch. Es gab so ein Bündel von Maßnahmen. Die Regierung der PT hat zum Beispiel dann per Gesetz Farmer von Kreditvergaben ausgeschlossen, die in Landkonflikte und Brandstiftungen verwickelt waren. Der Verband Abiove, also die Soja-Exporteure, sind auch nicht 100% konsequent. Also wenn ein Farmer in Südbrasilien Soja korrekt anbaut und gleichzeitig meinetwegen im Amazonas dann doch irgendwie gerade rodet, dann wird auch gekauft. Natürlich nicht nur das korrekt angebaute Soja. Man muss aber realistisch sein. Die Exporteure sind natürlich nicht gleichzusetzen mit den Soja-Farmern. Also Jair Bolsonaro, der Präsident Brasiliens, ist von den Großgrundbesitzern und Farmern gewählt worden, hat die Umweltbehörde geschwächt und auch das Abkommen kommt, das Moratorium kommt unter Druck. Die Landwirtschaftsministerin Teresa Cristina Dias, die selber Großgrundbesitzerin ist, hier auch auf der Grünen Woche, die hat dieses privatwirtschaftliche Moratorium Ende November als absurd abgekanzelt.
In welcher Region kauft denn jetzt dann der Verband der Soja-Exporteure sein Soja ein, wenn nicht im Amazonas?
Die große Boomregion in Brasilien ist der Cerrado. Das Cerrado, die Region, wo riesige Monokulturfelder angelegt sind. Das ist eine sehr große Savannenlandschaft, eine Trockenwaldregion im Zentralhochland Brasiliens. So großflächig rund um die Hauptstadt Brasilia mit einer einzigartigen Artenvielfalt. Biov sagt, sie kaufen nur Soja von länger erschlossenen Flächen. Es gibt aber auch Kritiker, die sagen, dass der Ausbau der Monokulturen eben doch zur Vertreibung in Brasilien führt. Und es gab auch bereits Bemühungen, ein ähnliches Moratorium für den Cerrado zu schaffen. Allerdings haben da schon große Agrarhändler gesagt, sie machen nicht mit.
Also durchmischte Nachrichten in Sachen Soja aus Brasilien. Einordnung von Jule Reimer, live von der Grünen Woche in Berlin.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Nachrichtenlose Konten. Das sind meist Konten von Verstorbenen, von deren Existenz die Erben aber nichts wissen. Es kann sich lohnen, als Erbe auf Schatzsuche zu gehen bei den entsprechenden Bankenverbänden. Wie das geht, das erklärt der Verbrauchertipp von Klaus Deuse.
Nicht jeder hat seinen Nachlass zu Lebzeiten geregelt und so manche, der plötzlich und unerwartet verstirbt, nimmt ein Geheimnis mit ins Grab. Zum Beispiel auch ein Konto mit Guthaben, das den Erben nicht bekannt ist. Da Banken und Sparkassen ihrerseits nichts unternehmen, um die Erben ausfindig zu machen, müssen diese im Fall einer Vermutung selbst aktiv werden. Verloren, sagt Matthias Urbach vom Verbraucherratgeber Finanztipp, ist das Geld jedoch nicht.
Das Geld verfällt nicht auf diesen Konten. Die Banken müssen auch noch, theoretisch auch noch 100 Jahre später, das Geld wieder auszahlen, wenn sich ein Erbe mit Erbschein meldet.
Bis sich Erben melden sollten, führen die Geldinstitute diese nachrichtenlosen Konten weiter. Allerdings nicht zum Nulltarif. Das heißt,
dass die Banken ja die ganze Zeit an diesem Geld verdienen. Sie müssen sich darüber klar sein, dass das normale Konto in Deutschland eine monatliche Grundgebühr kostet. Und die wird eingezogen, und zwar so lange, bis das Konto leer ist.
Das könnte je nach Guthaben lange dauern, würde sich nicht auch der Fiskus für solche vergessenen Konten interessieren.
Faktisch ist es aber so, dass zumindest das Finanzamt nach 30 Jahren davon ausgeht, dass sich niemand mehr meldet und die Banken verpflichtet, das Geld als Verbindlichkeit auszubuchen und in ihre Bilanz als eben ihr Eigentum einzubuchen und dann auch zu versteuern.
Mögliche Erben, die ihren Anspruch nachweisen können, sollten im Fall einer begründeten Annahme darum keine Zeit verstreichen lassen, rät Matthias Urbach.
Wenn Sie den Verdacht haben, dass es in Ihrer Verwandtschaft noch so ein Konto gibt, dann brauchen Sie einen Erbschein und den letzten Wohnort Ihres Angehörigen und damit sollten Sie sich an die Bank, die Sie im Verdacht haben, wenden. Wenn Sie nicht genau wissen, welche Bank das ist, dann gibt es die Möglichkeit, sich an die jeweiligen Bankverbände zu wenden.
Zum Beispiel an den Sparkassen- und Giroverband. Entweder per Post oder per Mail an nachforschung@dsgv.de. Beigefügt werden muss immer eine Kopie des Erbscheins oder des Testamentes. Auch auf der Webseite der Volks- und Raiffeisenbank gibt es einen Service zur Kontonachforschung. Für die Recherche erheben diese Verbände nach den Worten von Matthias Urbach eine moderate Gebühr. Gibt es Anhaltspunkte dafür, dass der Verstorbene Konten bei privaten Banken hatte, können sich Erben an den Bundesverband Deutscher Banken wenden. Dieser Verband erhebt keine Gebühren. Richtig Geld kosten kann es jedoch, wenn man nachträglich sämtliche Bewegungen auf dem Konto nachprüfen möchte, sagt Matthias Urbach.
Was allerdings manchmal sehr teuer wird, ist, wenn die Erben auf die Idee kommen, sich Kontoauszüge ausdrucken zu lassen. Und davor kann ich nur warnen, weil da können dann ganz schnell horrende Beträge zusammenkommen.
Und zwar um die 1.000 Euro. Tauchen bei der Recherche noch Sparbücher mit einem Guthaben in D-Mark auf, können sich die Erben das Geld nach dem offiziellen Umrechnungskurs auszahlen lassen. Das gilt allerdings nicht für Sparbücher mit Ostmark, da die Umstellungsfrist dafür abgelaufen ist.
Wie man an das Geld von vergessenen Konten kommt, das war der Verbrauchertipp von Klaus Deuse. Den können Sie nachhören im Internet unter www.deutschlandfunk.de oder in unserer DLF-Audiothek-App. Nach den Nachrichten meldet sich gleich meine Kollegin Sandra Schulz mit den Informationen am Mittag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.